Micro Europa.
Sounds. Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Ina Mecke. In unserer heutigen Sendung stellen wir euch drei Hörspiele vor. Ihr hört ein chinesisches Märchen, eine ganz neue Interpretation von Friedrich Dürrenmatts Physiker und eine satirische Dokumentation über eine Gummiente. Die Hörspiele entstanden in einem Masterkurs der Medienwissenschaft an der Uni Tübingen unter der Leitung von Dr. Ulrich Hegele. Seid ihr neugierig geworden? Dann bleibt dran, denn nach den nächsten zwei Songs starten wir mit der Märchenvertonung.
We'll make the bed up straight. I always stay out late. I never take you out. Ask what you're all about. I always smell like smoke. Everything's just a joke. I never look at you when you come hear me sing. These are not all of me. Many simple things you can't find wrong with me. Once would you tell me, please? What do I do? 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 Way too loud. My friends are all so proud. Say I'm just wasting hope. I could not thread the rope. More than my pockets broke. And you don't see a ring. These are not all of me. Infinitesimal things you can't find wrong with me. Once would you tell me, please? What do I do? 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 What do I do?
It's a good life with a little luck. It's a good life.
The Chainsaw Hollies mit It's a Good Life. Wunder sind für alle da. Doch nicht jeder hält sich an diese Lehre. Manch einer will Wunder für sich alleine beanspruchen. Das alte chinesische Volksmärchen vom gelben Storch befasst sich mit dieser auch noch heute aktuellen Thematik. Eine Vertonung von Jacqueline Göhren, Caroline Hirn, Karina Konopka und Sarah Lanz.
Der gelbe Storch, ein chinesisches Märchen. Vor langer, langer Zeit lebte in China ein armer Student namens Mi. Mi war bitterarm, sodass er sich nicht mal eine Tasse Tee leisten konnte. Ihm wäre es wohl sehr schlecht ergangen, wenn nicht ein gütiger Wirt ihn bei sich aufgenommen hätte. Der Wirt sagte zu Mi:
Komm in meine Teestube, ich will dir zu essen und zu trinken geben.
Dankbar nahm Mi dieses Angebot an. Der Wirt gab Mi fortan jeden Tag eine Tasse Tee und eine Schale Reis und ließ ihn umsonst in seiner Teestube wohnen. Mi fühlte sich wohl beim Wirt und blieb einige Monate bei ihm. Doch eines Tages packte er seine wenigen Sachen zusammen und verabschiedete sich mit den Worten:
Guter Wirt, ich muss nun fort. Ich danke dir sehr für deine Hilfe. Ich möchte dir etwas schenken. Es ist vielleicht viel mehr wert, als ich dir schulde.
Mi zog ein Stück gelbe Kreide aus seiner Tasche. Mit der Kreide malte er an die Wand der Teestube. Erst einen Kopf mit Schnabel, dann einen gefiederten Körper und lange Beine.
Diesen Storch lasse ich dir hier, Wirt. Wenn am Abend deine Teestube voller Menschen ist, dann klatscht alle miteinander dreimal in die Hände und der Storch wird tanzen. Doch hüte dich. Lass den Storch niemals für einen Menschen alleine tanzen. Dann verschwindet er nämlich für immer.
Mit diesen Worten wandte sich der Student Mi um und ging fort. Musik. Es wurde Abend. Die Teestube war voller Menschen. Da dachte der Wirt an die Worte des Studenten und sagte zu sich selbst:
Ich möchte ausprobieren, was der Student zu mir gesagt hat.
Deshalb rief er in die Runde:
Liebe Gäste, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Ich habe eine Überraschung für euch. Lasst uns auf mein Kommando alle zusammen dreimal in die Hände klatschen. Alle bereit?
Und wirklich, der gelbe Storch stieg von der Wand herab. Erst reckte er den Kopf und dann schüttelte er sein Gefieder. Dann breitete er seine langen Flügel aus und begann durch die ganze Teestube mit kunstvollen Pirouetten zu tanzen. Die Menschen waren verzaubert von seinen fließenden Bewegungen und bewunderten den Storch mit offenem Mund. Ab und an berührte der Storch einen Gast zart mit den Flügelspitzen und hinterließ dabei einen leichten Goldschimmer. Als der Storch seinen Tanz beendet hatte, faltete er seine Flügel zusammen, stieg an seine Wand und verharrte dort. Nun war er wieder ganz eine Kreidezeichnung. In der Teestube war es mucksmäuschenstill. Die Leute saßen sprachlos da und konnten nicht glauben, was sie da gerade mit ihren eigenen Augen gesehen hatten. Am nächsten Tag erzählten die Gäste der Teestube die wunderbare Geschichte all ihren Freunden und Nachbarn. Auch sie wollten daraufhin den gelben Storch tanzen sehen. Fortan kamen immer mehr Menschen von nah und fern. Mit jedem Abend wurde die Teestube voller. Die Gäste staunten und waren begeistert vom gelben Storch. Die Kasse des Wirts füllte sich. Schon bald war der Wirt ein wohlhabender und bekannter Mann. Selbst der Präfekt des Kaisers hörte von diesem Wunder und wollte es mit seinen eigenen Augen sehen. Er besuchte zusammen mit seinen Dienern die Teestube.
Wirt, dein Storch soll auch für mich tanzen, nur für mich allein. Ich will dich auch reichlich belohnen.
Der Präfekt befahl seinen Dienern, alle anderen Gäste aus der Teestube zu schicken. Dann war der Präfekt alleine mit dem Wirt. Der Präfekt warf einen mit Goldstücken prall gefüllten Beutel auf den Tisch. Als der Wirt das viele Gold sah, vergaß er, was der Student zu ihm gesagt hatte. Der Wirt klatschte für den Präfekten dreimal in die Hände. Wieder stieg der gelbe Storch von der Wand herab, doch dieses Mal breitete er seine Flügel nur ein wenig aus. Er drehte sich einmal um sich selbst und wirkte müde und krank. Dann stieg er wieder an die Wand. Der Präfekt wurde zornig, er tobte und schrie:
Und das war alles? Das ist Betrug! Ich will mehr für mein Geld! Lass deinen Storch nochmal tanzen, aber diesmal richtig!
Hektisch klatschte der Wirt erneut in die Hände. Er klatschte noch einmal und noch einmal, doch der gelbe Storch blieb, wo er war. Am selben Abend klopfte es zu später Stunde an der Tür der Teestube. Der Wirt öffnete. Draußen stand der Student Mi. Er sprach kein Wort. Stattdessen zog er eine kleine Flöte aus seiner Tasche und begann zu spielen. Dann ging er zur Wand und der Storch stieg zu ihm herab. Beide liefen aus der Teestube hinaus in die dunkle Nacht, durch finstere Gassen und Straßen zum Stadttor hinaus. Kein Mensch hat sie je wiedergesehen. Ja, wenn es ein Wunder gibt, dann ist es immer für alle da. Doch wenn einer das Wunder für sich alleine haben möchte, dann verschwindet es für immer.
Der gelbe Storch. Ein Hörspiel von Jacqueline Göhren, Caroline Hirn, Karina Konopka und Sarah Lanz. Es sprachen Lea Brückner als Erzählerin, Aaron Geiger als Wirt, Tim Flick als Student Mi und Samuel Zink als Präfekt des Kaisers. Wir bleiben auch musikalisch in Asien mit einem Lied aus dem mongolischen Film Die Höhle des gelben Hundes.
You're upset and the smile. I know I should forget, but I
Kate Nash mit Foundations. Ihr hört Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Heute mit einer Hörspielsendung. Wer Friedrich Dürrenmatts Theaterstück Die Physiker kennt, weiß, welches Verwirrspiel die drei Patienten auf sich nehmen, um die Weltformel geheim zu halten. Mit ihr könnte die ganze Welt ins Chaos gestürzt werden. Was aber wäre, wenn die drei Patienten keine Wissenschaftler oder Spione sind, die nur vorgeben, irre zu sein, sondern tatsächlich einfach irre sind und sich für die drei Personen halten, die maßgeblich an der Entwicklung des Internets beteiligt waren? Damit beschäftigt sich das folgende Hörspiel von Laura Bartusch, Tim Flick, Jesse Hauser und Robert Marcani.
Die Vereinte Bundesrepublik in den schnellen, undurchsichtigen Zeiten zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Abseits einer gut bürgerlichen, mittelgroßen Stadt liegt die therapeutische Anstalt Le Cerisier. Der moderne, kühle Bau der psychiatrischen Klinik ist umgeben von den tristen Gebäuden der Versicherungsgesellschaften und einer kaum nennenswerten Leichtindustrie. Der Gemeinschaftsraum der Klinik ist mit glattem Beton und grauem Linoleum ausgekleidet. Zwei Bestatter tragen gerade den Leichnam der Krankenschwester Jacqueline Straub, Landesmeisterin des Nationalen Judo-Verbandes, aus dem Raum. Auf dem Boden finden sich noch Kreidekonturen um die Fundstelle der Leiche. Kriminalkommissar Richard Voss beendet seine Ermittlungen und trifft auf einen Patienten der Klinik, Steve Wozniak.
Irgendwann am Hals. Vielleicht eine Kordel oder ein Kabel.
Gestatten, Steve Wozniak.
Kriminalkommissar Richard Voss. Das ist mir jetzt etwas unangenehm, aber ich habe noch nie von Ihnen gehört.
Bitte? Ist es nicht traurig, dass ich Mitbegründer eines der größten Unternehmen der Welt bin und Sie noch nie von mir gehört haben?
Der US-amerikanische Computeringenieur Stephen Gary Wozniak stellt sich vor. Er erzählt von der Zeit des Homebrew Computer Clubs, der als Schmelztiegel für eine ganze Branche gilt, und aus der Gründungszeit von Apple.
Herr Voss, ich bin erfreut, sehr erfreut, wirklich. Ich hörte Gepolter, Stöhnen, Röcheln, dann Menschen kommen und gehen. Darf ich fragen, was sich hier eigentlich abspielt?
Schwester Jacqueline Straub wurde erdrosselt.
Die Landesmeisterin des Nationalen Judo-Verbandes?
Die Landesmeisterin.
Schrecklich.
Von Ernst Heinrich Ernesti. Er hält sich allerdings für Konrad Zuse, Erfinder des Computers.
Aber der geigt doch.
Er muss sich wohl beruhigen.
Der Kampf wird ihn wohl angestrengt haben. Er ist ja eher schmächtig. Womit hat er?
Mit dem Handyladekabel.
Mit dem Handyladekabel. Auch eine Möglichkeit. Dieser Ernesti. Er tut mir leid. Außerordentlich. Und auch die Judemeisterin tut mir leid. Sie gestatten, ich muss etwas aufhören.
Bitte, bitte, der Tatbestand ist aufgenommen.
Ich ertrage Unordnung nicht. Ich habe eigentlich aus Ordnungsliebe angefangen, Computer zu bauen. Dieses Chaos von Platinen und Kabeln, das braucht einfach eine Hülle, die Ordnung schafft. Stört es Sie, wenn ich rauche?
Im Gegenteil, ich...
Entschuldigen Sie, doch weil wir gerade von Ordnung gesprochen haben... Hier dürfen nur die Patienten rauchen und nicht die Besucher. Sie verstehen, sonst wäre ja gleich der ganze Raum verpestet.
Ich verstehe.
Stört es Sie, wenn ich ein Gläschen Cognac...
Durchaus nicht.
Dieser Ernesti, ich bin ganz durcheinander. Wie kann ein Mensch nur seine Krankenschwester erdrosseln? Hier, in der Anstalt.
Dabei haben ja auch Sie Ihre Krankenschwester erdrosselt.
Ich?
Ja, Schwester Chantal Moser.
Die Ringerin?
Am 12. August mit einem Handyladekabel.
Dieses verdammte Ladekabel. Überall liegen sie rum. Und wenn man dann tatsächlich eins braucht, ist einfach keins zu finden. Aber das mit Chantal ist doch etwas ganz anderes, Herr Kommissar. Ich bin schließlich nicht verrückt. Auf Ihr Wohl.
Auf das Ihre.
Schwester Chantal Moser. Wenn ich so zurückdenke. Rothaarig. Ungemein kräftig. Biegsam, trotz ihrer Körperfülle. Sie liebte mich. Und ich liebte sie. Das Dilemma war einfach nur durch ein Ladekabel zu lösen.
Dilemma?
Sie wissen sicherlich, dass Bill Gates der Teufel ist.
Bill Gates? Der Microsoft-Gründer soll der Teufel sein?
Aber gewiss. Und Schwester Moser, diese Hexe, war seine Handlangerin. Der Name Bill Gates III. Beweist, dass er der leibhaftige Teufel ist. Denn wenn man die Buchstaben seines Namens in ASCII werte, dem sogenannten American Standard Code for Information Interchange umwandelt und die Zahlen addiert, erhält man als Summe die Zahl 666. Wissen Sie, was das heißt? Das ist der Offenbarung des Johannes zufolge die Zahl des Teufels. Wer will angesichts der Glaubwürdigkeit der Vision dieses Mannes zweifeln?
Begreife.
Sie musste also aus dem Weg geräumt werden. Setzen wir uns.
Nennen Sie mich einfach Richard.
Sehr erfreut. Und Sie mich Steve. Meine Freunde nennen mich The Voss. Für Sie also Steve. Richard?
Steve?
Sie ärgern sich, mich nicht verhaften zu dürfen, nicht wahr?
Aber Steve.
Möchten Sie mich verhaften, weil ich die Krankenschwester erdrosselt oder weil ich die Cyberspionage ermöglicht habe?
Aber Steve.
Wenn Sie da neben der Tür den Schalter drehen, was geschieht, Richard?
Das Licht geht an.
Sie stellen einen elektrischen Kontakt her. Verstehen Sie etwas von Elektrizität oder Computern, Richard?
Ich bin kein Experte.
Ich allerdings verstehe ein bisschen davon. Ich mache nur eine Erfindung. Dann kommen die Entwickler. Sie kümmern sich nur noch um die Möglichkeiten. Sie gehen mit dem Computer um wie der Zuhälter mit der Nutte. Sie nutzen ihn aus. Sie stellen Programme her. Und brauchbar ist ein Programm erst dann, wenn es von der Erkenntnis unabhängig geworden ist, das zu seiner Erfindung führte. So vermag heute jeder Esel ein Foto auf Facebook zu posten oder die Privatsphäre des Nachbarn auszuhebeln oder Kinderpornos und Panzerfäuste im Darknet zu bestellen. Und nun wollen Sie mich dafür verhaften? Das ist nicht fair, Richard.
Ich will Sie doch gar nicht verhaften, Steve.
Nur weil Sie mich für verrückt halten. Aber warum weigern Sie sich nicht, einfach Sachen im Internet zu posten, wenn Sie davon nichts verstehen? Sie sind hier der Kriminelle, Richard. Doch nun muss ich meinen Cognac versorgen. Sonst hob die Oberschwester. Machen Sie es gut.
Sie mich auch, Steve.
Sie sollten sich selber verhaften, Richard.
Jetzt rauche ich trotzdem eine.
Neben Konrad Zuse und The Voss bringt auch ein dritter Patient der Anstalt seine Schwester um. Es handelt sich um Johann Wilhelm Möbius, der sich wiederum für Timothy Berners-Lee hält, ein britischer Physiker und Informatiker. Er ist der Erfinder von HTML und der Begründer des World Wide Webs. Die drei Morde führen den Kriminalkommissar Richard Voss an den Rand des Wahnsinns. Trotz zahlreicher Spuren und eindeutiger Zeugenaussagen kann er kein wirkliches Motiv für die Taten der drei Patienten finden. Er beschließt, da die Irren weiterhin in der Anstalt bleiben werden und somit keine Gefahr für die Allgemeinheit sind, seine Ermittlungen einzustellen. Nach den Morden treffen die drei Geistesgestörten im Saal aufeinander und erklären, warum ausgerechnet ihre Schwester sterben musste.
Weiß jemand von euch, wo mein Handy-Ladekabel ist?
Entschuldigung, Konrad, aber wurde das Kabel nicht als Tatwaffe bei den Ermittlungen beschlagnahmt?
Und wie lade ich jetzt mein Handy? Kann mir vielleicht jemand sein Ladekabel leihen, bitte?
Leider nein. Beschlagnahmt.
Ebenfalls nein. Ebenfalls beschlagnahmt.
Die Welt ist doch wirklich unfair. Meine Krankenschwester Jacqueline Straub versucht mich über Monate hinweg mit Gift dumm zu halten. Genauso wie die Bundesregierung mit den Chemtrails. Im großen Stil. Alles nur, damit ich keine weitere geniale Erfindung wie den Computer machen kann. Dann wehrt man sich und bringt diese elende Krankenschwester um. Und zum Dank wird einem dann auch noch das Ladekabel geklaut.
Ach, Konrad. Hör doch auf zu jammern. Ich habe auch kein Ladekabel mehr. Und das nur, weil ich mich für den großen John F. Kennedy rächen musste. Er war ein so moderner, vorausdenkender Präsident. Und dann dieser schreckliche Mord. Jetzt mal ehrlich, wer glaubt denn wirklich, dass Lee Harvey Oswald der Täter war? Nur sehr wenige Beweise sprechen für ihn. Nein, ich glaube, es war meine Krankenschwester. Da bin ich mir todsicher.
Haltet ihr das nicht beide etwas für abwegig? Für etwas abwegig?
Aber Bill Gates ist der leibhaftige Teufel, oder was?
Timothy, du als Erfinder von HTML und Mitbegründer des World Wide Webs, solltest du dir der Eindeutigkeit der ASCII-Werte eigentlich bewusst sein. Es besteht gar kein Zweifel. Wisst ihr, was wirklich an den Haaren herbeigezogen ist? Die Leute glauben doch wirklich, sie werden belauscht. Nur weil in meinem Handy, meinem Laptop, meinem Fernseher, meiner Smartwatch oder in meinen digitalen Assistenten im Wohnzimmer Mikrofone verbaut sind, heißt das doch lange nicht, dass wir belauscht werden.
Diese Aluhutträger!
Sie sprechen von Gefahr der Transparenz durchs Internet, von Datenspionage oder Cyberkriminalität, von Malware, Spyware oder Phishing und Farming. Das sind doch die wahren Verschwörungstheoretiker.
Wirklich irre, diese Leute. Was wollte man denn überhaupt mit Informationen wie Lebenssituationen, Vorlieben, Gefühlen oder so etwas Banalem wie Kreditkartendaten anfangen?
Ich weiß es doch auch nicht, Timothy.
Hat einer von euch Friedrich Dürrenmatt die Physiker gelesen?
Ich hasse Lesen. Es gibt nur 26 Buchstaben und alle wiederholen sich ständig. Und wenn ich lesen wollte, ja, dann würde ich den Duden schnappen. Genau, da stehen doch alle Wörter drin. Man muss sie nur in die richtige Reihenfolge bringen und dann kann man jede Geschichte dieser Welt schreiben.
Ja, da ist was Wahres dran, Konrad. Ich spreche aber von dem Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt. Es geht um einen Wissenschaftler, der sich selbst in ein Irrenhaus begibt, um die von ihm entdeckte Weltformel vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Und um zwei Spione, die sich als Irre ausgeben, um in dieser Irrenstalt an die Weltformel des Wissenschaftlers zu gelangen. Dürrenmatt stellt diese paradoxe Situation dar, in die das fortgeschrittene Wissen geraten ist. Was machen die Entdecker, wenn sie Verantwortung für die Welt spüren? Gibt es Bewahrung der Welt vor dem Wissen? Bewahrung des Wissens vor dem Zugriff der Macht?
Das ist ja alles schön und gut, aber wer braucht schon die Weltformel, wenn es das Internet gibt?
Genau!
Ja, das stimmt.
Die Physiker 2 von Laura Bartusch, Tim Flick, Jesse Hauser und Robert Makani. Es sprachen Tim Flick als Erzähler, Jesse Hauser als Kommissar Richard Voss, Robert Makani als Steve Wozniak, Ulrich Hegele als Konrad Zuse und Johannes Witte als Timothy Burns Lee.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Nach den nächsten zwei Liedern wird es satirisch, denn dann hören wir einen Rückblick auf das Leben einer Tübinger Gummiente. Lasst euch überraschen.
The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound.
In the desert,
I've been through the desert on a horse with no name. It felt so good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one to give you no pain.
Zwischenzeit bis hier hat sich nicht sehr viel verändert.
Staub von Tempo aus der EP Die Temperatur des Wassers. Ihr hört Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle, heute mit einer Hörspielsendung. Der Tübinger Entensport hat einen seiner größten Stars verloren, Babsi, die Gummiente. Mit dem folgenden Beitrag wollen wir der toten Sportler-Ikone die letzte Ehre erweisen. Eine satirische Dokumentation von Marcel Lemmes, Ina Mecke und Joachim Schmid.
Wir berichten live von den BG-Kliniken Tübingen, wo heute Morgen Babsi...
Ich konnte es gar nicht begreifen.
...offenbar mit schweren inneren Verletzungen.
Mein Ein und Alles.
Der mit Abstand herbste Verlust in der Tübinger Sportlerszene.
Soeben verlässt Babsis Trainer Franz Beckenschwimmer das Krankenhaus und tritt vor die Presse. Babsi ist tot.
Der Tübinger Gummientensport hat seinen größten Star verloren. Barbara Quackele, bekannt unter dem Namen Babsi, erlag nach einem schweren Unfall mit einem Stocherkahn am 13. Mai um 19.52 Uhr ihren schweren inneren Verletzungen. Wer war die Ente hinter dem Sportstar? Bleiben Sie dran und erfahren Sie mehr. Babsi war eine Vollwaise und wuchs auf einem Bauernhof im Hinterland von Entringen auf. Bauer Old MacDonald erinnert sich.
Ah, zuerst habe ich hier mit der Schaufel auf den Kopf aufhauen wollen. Aber ich habe sie nicht verwischt, weil sie so unglaublich gesaut ist. Das habe ich nicht gesehen. Aber mein Kumpel, der Beckenschwimmer, der schafft ja mit denen Ende. Den habe ich halt einmal angerufen.
Trainer und Talentscout Franz Beckenschwimmer machte sich natürlich gleich auf den Weg.
Als ich sie dann zum ersten Mal watscheln gesehen habe, wusste ich, das wird mein nächstes Talent.
Eine Gummiente? Auf dem Bauernhof? Wer hat sich denn diesen Scheiß ausgedacht?
Das nächste halbe Jahr verbrachten Babsi und Beckenschwimmer am Ententeich. Sie aßen dort, sie wohnten dort, sie lebten dort. 2013 dann ihr erstes Rennen und gleich der erste Sieg. Legendär.
Meine Damen und Herren, in wenigen Sekunden beginnt das Rennen. Und was für ein Rennen, das wichtigste Entenrennen für die Tübinger seit dem legendären Rennen von Ottawa 1987. Und wir wissen ja noch alle, wie das ausging.
Da kommt der LKW mit den gummierten Sportlern. Und da sehen wir Babsi, die Tübinger Newcomerin. Nicht nur viele Hoffnungen ruhen auf ihr, sondern auf meine 5.000-Euro-Wette. Und los geht's!
Und sofort setzt sich der Reutlinger Star Daphne Düsentrieb deutlich vom Feld ab. Ein hervorragender Start, technisch vollkommen fehlerfrei.
Oh, das lässt die Tübinger im Vergleich ganz schön alt aussehen.
Was für ein Desaster! Babsi hat beim Start gerade mal 3 Plätze gut gemacht.
Oh, das reichen wird.
Da kommt Bewegung ins Feld.
Babsi macht auf einmal richtig Tempo. Wo nimmt sie das nur her?
Da vorne kommt die dritte Kurve und Babsi kommt gut rein.
Nicht nur gut, fantastisch! Was passiert hier gerade?
Ist das Comeback für den Tübinger Entensport? Babsi jetzt auf Platz 4.
Aber sie ist noch nicht fertig, sie will mehr. Siehst du diese Technik?
Nur noch wenige Meter bis zum Ziel, meine Damen und Herren. Babsi zieht weiter. Platz 3 hat sie sich schon geholt.
Das kann es doch nicht geben. Das kann doch nicht wahr sein.
Und Platz 2.
Komm schon, Babsi, zeig's den Reutlinger
an. Finale Sprint. Babsi im Windschatten der Reutlinger.
Sie schafft es. Oh mein Gott, sie schafft
jetzt
es.
Jetzt sind sie Kopf an Kopf.
Für Tübingen.
Ziel.
Ja. Ja, Babsi gewinnt. Ich bin reich. Leck mich von alle am Arsch. Tijuana, ich komme.
Babsi hatte es geschafft. Sie war von einem Tag auf den anderen zur Sportlegende geworden.
Ich habe immer an sie geglaubt. Das Wunder von Bern könnt ihr vergessen. Es gibt nur noch das Wunder von Babsi.
Doch auch der hellste Stern verlischt unweigerlich. Drei Jahre lang war Babsi der Name im internationalen Entensport. Ein Sieg nach dem anderen. Auftritte, Interviews, ihr Gesicht auf dem Cover vom Urpel Magazine, von Entertainment Weekly. Sie war der Star auf Duck Facebook. Doch dann wurde der gleisende Ruhm von einem der größten Dopingskandale unserer Zeit überschattet. Ihr Trainer Franz Beckenschwimmer sagt hierzu:
Ich habe keine Ahnung, wie lange sie das Zeug genommen hat. Ich wollte das damals auch gar nicht wissen. Ich wusste damals gar nichts davon. Ich möchte das jetzt auch nicht weiter kommentieren.
Babsi hatte sich schon für die nächsten Olympischen Spiele qualifiziert. Doch dann der Eklat beim Routine-Screening. Die IOC-Inspektoren fanden in Babsis Spind neuartige, experimentelle Luftpumpen aus Russland.
Sie hatte das Zeug von irgendeinem komischen Händler aus Moskau. Nicht, dass ich das wüsste. Ich meine, damals haben alle experimentiert. Aber von Babsi, das hätte ich nicht erwartet.
Hä? Was? Doping? Russische Luftpumpen? Euch ist schon klar, dass wir über eine Gummiente reden? Habt ihr denn nicht mehr alle Enten im Teich?
Ihre Karriere war am Boden. Die Sponsoren ließen sie fallen und sie durfte an keinem Wettkampf mehr teilnehmen. Auch ihre Ehe mit Alfred Jodokus Quackele ging den Bach runter.
Sie rutschte immer weiter in den Drogensumpf ab. Ich konnte das nicht mehr mit ansehen. Ich habe unsere Eier geschnappt und bin ins Nachbarnest gezogen.
Babsi fing eine kurze Affäre mit dem bekannten Musikproduzenten Dieter Bohlen an. Mit seiner Hilfe versuchte sie, in der Schlagerbranche Fuß zu fassen. Außer ein paar Baumarkteröffnungen hatte sie aber keinen echten Erfolg. Als ehemaliger Star der Entenrennszene gab man ihr aber noch eine Chance. Beim Entenrennen in Köln sollte sie die Stadthymne vor über 50.000 Enten quaken. Doch dabei kam es zu einem ganz neuen Skandal.
Gut, dass unsere Küken da noch nicht geschlüpft waren. Das war mir so dermaßen peinlich. Sie war vollkommen betrunken und hat kaum einen Ton rausgebracht. Als das Publikum angefangen hat, sie auszubuhen, kotzte sie voll auf die Zuschauer in der ersten Reihe.
Die Presse fiel über Babsi her. Sie war an einem neuen Tiefpunkt. Franz Beckenschwimmer konnte das nicht mehr mit ansehen.
Ich habe mich an unsere gemeinsame Zeit erinnert und wie hart sie damals trainiert hat, voller Ehrgeiz. Ich musste Babsi aus diesem Sumpf einfach herausziehen.
Und das schaffte er auch. Er meldete sie zum Entzug an und versöhnte sie mit ihrer Familie. Kurz darauf begannen die beiden auch wieder mit dem Training.
Wir standen so kurz davor. Aber dann, es tut mir so leid, Babsi.
Nach einigen respektablen Erfolgen wollte Babsi beim nächsten Tübinger Entenrennen ihr Comeback feiern. Doch dann nahm das Schicksal eine tragische Wendung. Ihr letztes Training endete tödlich. Sie wurde von einem unaufmerksamen Stocherkahnfahrer erstochert.
Sie war die Liebe meines Lebens.
Von einem Stocherkahn erstochert? Eine Gummiente? Wer hat euch denn ins Hirn geschissen? Ihr wollt mich wohl verarschen? Ich gebe euch gleich Gummiente. Die könnt ihr nehmen und sie quer in den stecken. In den Teich, ja? Ihr Dreck... Du dumme...
Babsi, die Geschichte einer Sportlegende.
Das Hörspiel Legendäre Babsi von Marcel Lemmes, Ina Mecke und Joachim Schmid. Es sprachen Seline Joost als Erzählerin, Yannick Elkmann und Julian Heinkele als Sportreporter, Ulrich Hägele als Skeptiker, Konstantin Plecking als Trainer und Bauer und Joachim Schmid als Ehemann. An Babsis tragischen Schicksal konnten wir wieder mal erkennen, dass Sport eben doch Mord ist, oder etwa nicht? Der Musiker Georg Kreisler hat sich in einem Lied dazu seine Gedanken gemacht.
Mein Vater, ein Hotelportier, ging schwimmen einst im Wörthersee. Ich hab vom Strand gewunken, dabei ist er ertrunken. Mein Großpapa, ein Gasthauskoch, bestieg einmal das Jungfernjoch und fiel, weil er dort schlief, ein paar Kilometer tief. Mein Bruder war ein Jäger, eine Großwildjagd macht Spaß. Ich habe einen Bettvorleger von dem Löwen, der ihn fraß. Mein bester Freund war Taucher, der schläft am Meeresgrund. Und trotzdem sagen die Ärzte, und trotzdem schreibt die Zeitung, und trotzdem hört man überall, Sport ist gesund. Ich selber habe, auf mein Wort, im Skifahren einen Weltrekord. Im Zeitraum von 2 Wochen brach ich mir 18 Knochen. Ich dachte, wenn ich Tennis spiele, dabei passiert bestimmt nicht viel. Ein Ball traf mich mit Schwung, nur Gehirnerschütterung. Ich wandere gern und lange, denn Sitzen, das macht fett. Dann traf ich eine Schlange und wanderte ins Bett. Die Fuchsjagd ist ein schöner Sport, dort biss mich nur ein Hund. Und trotzdem sagen die Ärzte, und trotzdem schreibt die Zeitung, und trotzdem hört man überall, Sport ist gesund. Doch letzthin denk ich dann und wann, wer weiß, vielleicht ist doch was dran. Man kann es kaum bestreiten, auch Sport hat gute Seiten. Das ist verständlich, denn ich bin verliebt in eine Sportlerin, die schwimmt und springt und taucht, nur wer weiß, wozu man's braucht. Ich führe sie zum Souper aus, ich geh zum Tanz mit ihr und dann in ein Kaffeehaus und dann nach Haus zu mir. Bei mir zu Haus umarm ich sie und küsse ihren Mund. Naja, das sagen ja auch die Ärzte, es steht ja in der Zeitung, man hört's ja heute überall, Sport ist gesund. Ich sitz schon lang im Kabarett und singe Lieder wie eine mutige, doch alternde Soubrette. Und diese Lieder hören die Leute immer wieder, und der Flieder blüht im nächsten Mai genauso violett. Ich singe lächelnd, denn ich denke an die Pause. Die Leute lächeln, denn sie wollen mich gern verstehen. Dann ist die Vorstellung vorüber und ich sause, und zu Hause fällt mir ein, es ist schon wieder nichts geschehen. Denn sehen Sie, so ist das Leben, man setzt sich nur daneben. Irgendwer drüben treibt etwas, meldet sich, aber zu leise für mich. Ich sing vom Frühling und von Liebeslust im Grünen, auch von Politikern und manchem krummen Ding. Die Leute lachen und sie klatschen wie Maschinen, aber ihnen ist es vollkommen egal, warum ich sing. Ich hör die Leute unten denken, seh sie schwanken, und ihre Tränen fallen meinen vis-à-vis. Ich möchte auch allzu gern mit dem und jenem zanken, doch sie danken und verschwinden mit der eigenen Melodie. Denn sehen Sie, so ist das Leben. Erst geht man auf den Leim, dann bleibt man kleben. Wenn einer laut um Hilfe schreit außer sich, ist er zu leise für mich. So sitz ich nach wie vor hier fest und singe Lieder und bleibe wirkungslos vom eigenen Klang berauscht. Die schönen Damen plustern eifrig ihr Gefieder auf und nieder, doch man hört mich nicht, auch wenn man höflich lauscht. Ich singe Lieder in die blau wattierte Ferne. Ich hänge Klagen an die pausenlose Zeit. So hebt ein jeder seine winzige Laterne und ich lerne, nur das Lied bleibt und die Hoffnungslosigkeit. Denn sehen Sie, so ist das Leben. Und dieser Schaden lässt sich schwer beheben. Andere singen ebenso, sicherlich, aber zu leise für mich. Andere singen ebenso, sicherlich, aber zu leise für mich.
Und mit Georg Kreisler und Zu leise für mich sind wir schon am Ende dieser Sendung. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und schaltet auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Sendung Radio Mikro Europa. An den Reglern saßen Aaron Geiger und Julian Thomas. Regie hatte Lena Hofbauer. Am Mikrofon verabschiedet sich Ina Mecke. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unsere Homepage vorbei auf www.mikroeuropa.de oder liked uns auf Facebook. Bis bald!